Letzte Woche war unter den vielen Mails, die ich bekam, auch die Frage einer jungen 13-jährigen Schülerin, die ein wichtiges Anliegen auf dem Herzen hatte. Sie schrieb mir: Hallo Herr Dr. Nestvogel, heute in der Schule hat meine Freundin, jetzt nennen wir sie mal Anne, leise ein Lied gesungen, in dem gesagt wird, dass Jesus der einzige Sohn Gottes ist. Und meine andere Freundin, die nennen wir jetzt mal Lisa, hat das gehört und hat Anne und mir, wir drei sitzen im Unterricht nebeneinander, dann gesagt, dass sie dachte, dass wir alle Gotteskinder sind. Darauf wussten Anne und ich keine Antwort. Und wir haben Lisa dann versprochen, dass wir bis morgen eine Antwort haben. Und ich habe gedacht, sie könnten mir vielleicht helfen. Aber wenn sie es nicht bis morgen schaffen, mir zu antworten, ist das auch nicht schlimm. In der Bibel gibt es ganz sicher eine Antwort darauf. Wie Sie sich denken können, habe ich mich über diese Mail sehr gefreut. Weil es großartig ist, wenn schon junge Menschen sich verantwortlich fühlen, eigenständig geistliche Fragen zu klären. Ist großartig. Und wenn sie deutlich die Aufgabe sehen, das auch ihren Freunden zu erläutern. Ich denke, dieses Verantwortungsbewusstsein sollte jeden, wirklich jeden Christen prägen und uns allen auf dem Herzen liegen. Inzwischen haben wir die Frage dann auch klären können, wer ist Gottes Kind? Eine Antwort steht zum Beispiel in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn nämlich Jesus aufnahmen, heißt es dort, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Ganz klare Antwort, das ist ein exklusiver Kreis. Die, die Jesus aufnehmen, die, die sich zu ihm bekehren, die an ihn als ihren Erlöser und Herrn glauben. Und die Bibel macht durchgängig folgende Unterscheidung. Sie sagt, alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, alle, ausnahmslos. Gottes Kinder werden darüber hinaus die, die persönlich an Jesus Christus glauben. Das ist der Unterschied zwischen Gottes Geschöpfen und Gottes Kindern. Und Jesus selbst ist Gottes einziger Sohn, der direkt aus dem Himmel kam. Das haben wir zum Beispiel in dieser berühmten Stelle ausgedrückt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Das ist also exklusiv. Und damit ist auch der Unterschied zwischen Jesus und den Christen klar. Während Jesus direkt von Gott kommt, er wurde von einer Jungfrau geboren, er wurde nicht von einem Mann gezeugt, er war schon vor der Schöpfung da. Also während Jesus direkt von Gott kommt, wurden wir, die Christen, ganz normal in diese Welt hineingeboren. Jeder von uns wurde gezeugt von einem Menschenpaar. Und irgendwann durften wir dann zur Bekehrung finden, irgendwann durften wir dann unser Leben Jesus Christus anvertrauen, ihn als unseren Herrn anrufen. Und auf diesem Wege hat uns Gott dann als seine Kinder adoptiert. Also Gott hat aus Geschöpfen Kinder gemacht, durch Jesus. Das ist die Antwort. Und genau diesen ungeheuer großen Vorgang, dieses Wunder, hat Paulus bisher im Römerbrief ausführlich beschrieben und erklärt. Das ist eigentlich auch das Thema des Römerbriefs. Gott hat verlorene menschliche Geschöpfe, die Sünder waren, zu seinen geretteten Kindern gemacht, indem er uns in seine Familie adoptiert hat. Das ist Gottes Weg. Und wo Johannes sagt, Gott machte uns zu seinen Kindern, da beschreibt Paulus dieselbe Wahrheit mit dem Begriff, Gott hat uns gerechtfertigt. Gott hat uns gerecht gesprochen. Er hat uns freigesprochen von unserer Schuld. Also zu Gottes Kindern gemacht, gerechtfertigt. Das ist ein und derselbe Vorgang. Und möglich wurde dies einzig und allein durch Jesus und sein Kreuz. Und das haben wir nun ausführlich studiert in den beiden Kapiteln Römer 3 ab Vers 21 bis Römer 4 Vers 25. Man kann sagen, Kapitel 1, 18 bis 3, 20 sagt, warum wir die Rechtfertigung brauchen, weil wir unter Gottes Zorn stehen. Dann Kapitel 3, 21 bis 4, 25 erklärt, wie die Rechtfertigung geschieht. Und jetzt, ab Kapitel 5, sehen wir, was aus der Rechtfertigung folgt. Das ist also die Grundlage, die absolute Basis für alles, was jetzt folgt, ist, dass einer gerechtfertigt ist. Und heute nun beginnen wir mit Paulus einen neuen Abschnitt, Kapitel 5. Und dieser neue Abschnitt wird sich hinziehen bis zum Ende von Kapitel 8. Da können Sie sich jetzt schon mal drauf einstellen. Also Kapitel 5 bis Kapitel 8 ist jetzt der nächste große Abschnitt. Der nächste zwingende logische Schritt. Und deswegen steht unsere Predigt heute Morgen unter dem Thema gerechtfertigt, Gedankenstrich, und jetzt? Gerechtfertigt und jetzt. Und wir sehen, die ersten Worte schon bauen die Brücke zwischen Kapitel 4 und allem, was folgt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. So geht's los. Also, da all das stimmt, was wir jetzt in den Kapiteln vorher beschrieben haben, da wir nun gerecht gesprochene sind durch den Glauben. Und von jetzt an, das werden wir merken, sagt Paulus ganz oft wir. Da redet er von einem Wir. Wir als Kinder Gottes, wir als christliche Gemeinde. Was jetzt kommt, das gilt für alle, die zu Jesus gehören und nur für die. Und deswegen ist es eine wichtige Frage, wenn man den Römerbrief liest, immer abzuklären, gehöre ich schon dazu? Kann ich mich schon unter dieses Wir einreihen? Also es ist, als ob Paulus sagen würde, in Ordnung, also angenommen, du bist bekehrt. Was folgt daraus jetzt für dich persönlich? Welchen Unterschied macht das für dein Leben? Du bist ein adoptiertes Kind, wird das für immer so bleiben? Was heißt das jetzt, in Gottes Familie zu leben? Gerecht gesprochen? Und jetzt? Fragezeichen. Und wir lesen diese ersten 5 Verse von Römer 5. Sie haben das auf Ihrem Gottesdienstzettel und ich empfehle immer, weil Sie sich dann schöne Anstreichungen noch machen können, bringen Sie am besten auch womöglich Ihre Bibel mit und verfolgen das in Ihrer eigenen Bibel. Römer 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Herr, nun bitten wir dich, dass du dieses Wort wirklich an unseren Herzen segnest und dass wir erfasst werden von der Wahrheit, die du uns dort offenbarst. Amen. Auf engstem Raum präsentiert Paulus hier die größten Privilegien, die größten Vorrechte, die man sich vorstellen kann. Auf engstem Raum. Hätte Paulus geschrieben in diesem ersten Vers, da wir nun gerecht geworden sind, haben wir nun alle per 19.10. 100.000 Euro auf unserem Girokonto und einen Rolls-Royce zu Hause in der Garage stehen. Sie können mal nachgucken, wenn Sie später nach Hause kommen. Hätte Paulus das geschrieben? Da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, haben wir nun alle 100.000 Euro auf unserem Girokonto und einen Rolls-Royce in der Garage. Das wäre mickrig gewesen. Verstehen Sie, das wäre armselig gewesen gegenüber dem, was sie hier wirklich schreibt. Das wäre ärmlich gewesen, wirklich ärmlich, gegenüber dem, was Gott seinen adoptierten Kindern hier in diesen Versen wirklich in die Hand verspricht. Und schon jetzt, sagt er, schon jetzt in dem Moment unserer Bekehrung haben wir ganz bestimmte Reichtümer, auf die wir nicht warten müssen, die uns von einem Augenblick zum anderen gehören. Und dazu kommen dann noch weitere Luxusgüter, die uns für die Zukunft mit Brief und Siegel garantiert sind. Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer angucken. Wir haben diese beiden Punkte heute Morgen. Erstens die aktuelle Luxusausstattung der Gotteskinder und zweitens die zukünftige Luxusperspektive der Gotteskinder. Also erstens die aktuelle Luxusausstattung der Gotteskinder. Man könnte auch sagen, worüber wir uns freuen können und worauf wir uns freuen können. Also erstens, worüber wir uns freuen können. Die aktuelle Luxusausstattung der Gotteskinder. Das geht los in Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir haben Frieden mit Gott, sagt Paulus. Und hat er vorher in den Kapiteln die rechtliche Ebene, das rechtliche Verhältnis zwischen Gott und uns beschrieben? Dass wir jetzt freigesprochen sind, dass Gottes verdientes Verdammungsurteil über unserem Leben verschwunden ist, so führt Paulus das weiter jetzt, was das auf der persönlichen Ebene bedeutet. Also wenn Sie so wollen, wir sind raus aus dem Knast. Und die erste Folge dieser bereinigten rechtlichen Situation vor Gott heißt, dass mein persönliches Verhältnis zu meinem Schöpfer wieder in Ordnung ist. Es ist geheilt. Frieden mit Gott. Und das ist sicher, da steht Präsens. Wir haben Frieden mit Gott. Dieser Frieden, das ist mehr als ein Gefühl der Beruhigung. Wissen Sie, so ein Gefühl der Beruhigung, das empfinden auch manche Leute, die eigentlich gar keinen Grund dazu hätten. Nein, dieser Frieden ist vielmehr, der ist eine Tatsache, eine objektive Tatsache, völlig unabhängig von jeglichem Gefühl. Eine Tatsache. Wir haben wirklich, real Frieden mit Gott. Im Hebräischen steht da Shalom, also das griechische Wort, das steht ja, Paulus schreibt ja griechisch, da steht Eirene, Eirene. Und das hebräische Wort, das hinter dem griechischen Eirene steht, ist Shalom. Und Shalom, das ist ein ganz, ganz großes Wort im Hebräischen. Das bedeutet, alles ist heil. Alles ist gut. Shalom, das hören wir jeden Sonntag im Segenswort am Ende. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Und ich sage dann meistens, schenke und erhalte dir seinen Frieden, weil er ja uns, die wir zu ihm gehören, längst seinen Frieden geschenkt hat. Wir gehören ja zu ihm. Dieser Frieden, der wird mal das Reich des Messias kennzeichnen. In der fernen Zukunft, wenn dann alles in Ordnung ist, wenn es kein Leid mehr gibt, wenn es kein Hunger mehr gibt, keine Kriege mehr gibt. Shalom. Alles ist heil und gut. Aber für die Gotteskinder gilt das an der wichtigsten Stelle schon jetzt, nämlich bei unserem persönlichen Verhältnis zu dem heiligen Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Das ist unfassbar. Und die, die den Römerbrief bis dahin gelesen haben, die wissen, das war nicht immer so. Die wissen, da war viel die Rede vom Zorn Gottes, vom Gericht Gottes, von der verdienten Verdammnis. Aber jetzt darf hier stehen, wir haben Frieden mit Gott. Vorher waren wir Gottes Feinde gewesen. Aber jetzt hat er uns mit sich versöhnt. Wir haben Frieden mit Gott. Und Paulus wird das in den Versen 10 und 11, dazu kommen wir erst nächsten Sonntag, dann noch weiter ausführen. Er wird sagen, wir sind mit Gott versöhnt worden, Vers 10, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Wir sind versöhnt worden. Wir haben Frieden mit ihm. Und in Vers 11 wird er es dann nochmal sagen, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Genau darum ging es ja bei der Frage der jungen Schülerin. Nicht alle Menschen sind Gottes Kinder. Nicht alle Menschen sind versöhnt mit Gott, sondern was waren wir vorher und was sind diejenigen, die noch nicht zu Jesus gehören, immer noch? Gottes Feinde. Sie sind Gottes Geschöpfe, aber sie haben nicht Gott zum Vater. Und der Herr Jesus Christus hat das sehr drastisch gesagt, wen sie zum Vater haben. Nämlich den Teufel. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 42, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm, denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und dann Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüsten wollt ihr tun. Also wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann hast du nicht Gott zum Vater, sondern den Teufel. Das ist die Aussage hier. Das ist sehr, sehr krass formuliert. Und deswegen hat Martin Luther ja davon gesprochen, dass der Mensch ein Reittier ist. Entweder wird der Mensch vom Teufel geritten oder von Gott. Und es gibt kein Drittes dazwischen. Entweder oder. Wir aber haben Frieden mit Gott. Und wer Jesus ablehnt, der kann nicht Gott zum Vater haben. Das sagt die Bibel sehr, sehr deutlich. David Livingstone, der Missionar, wirkte viele Jahre unter den Zulus in Südafrika. Und es wird berichtet, dass er dann für einige Zeit mit seiner Familie ins Landesinnere ging, um dort zu wirken. Und als er zurückkam, da musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit ein feindlicher Stamm die Zulus angegriffen, etliche von ihnen getötet hatte und den Sohn des Häuptlings gekidnappt und entführt. Und der Zulu-Häuptling, der wollte nicht sofort in den Krieg ziehen. Aber er fragte Livingstone, was soll ich denn tun? Sie haben meinen Sohn gekidnappt. Und dann fragte der Häuptling Livingstone nachdrücklich, wie kann ich Frieden mit ihnen halten, während sie meinen Sohn gefangen halten? Wie kann ich Frieden mit ihnen halten, während sie meinen Sohn gefangen halten? Und der Ausleger Gray Barnhouse hat das sehr schön angewendet. Er hat gesagt, wenn diese Haltung schon das Herz eines heidnischen Häuptlings bestimmt, wie viel mehr gilt das für Gott, den Vater, gegenüber jenen, die seinen Sohn mit Füßen treten und die jenes Blut verachten, das er für sie am Kreuz vergossen hat? Wie kann ich Frieden haben mit denen, die meinen Sohn verleugnen und verachten? Wer Jesus ablehnt, hat keinen Frieden mit Gott. Aber aus dieser Situation der Feindschaft hat Gott uns herausgeholt. Und wodurch hat er uns herausgeholt? Das haben wir nun in Römer 3 ausführlich gesehen, durch Jesus. Und darum kann Paulus auch in Epheser 2, Vers 14 schreiben, er, Jesus, ist unser Friede. Er ist unser Friede, weil er Frieden gemacht hat am Kreuz. Und in Kolosser 1, Vers 20 sagt Paulus das Gleiche mit anderen Worten. Er hat Frieden gemacht durch sein Blut am Kreuz. Das ist die Bedingung des Friedens, dass Christus sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat und uns versöhnt hat mit Gott. Frieden mit Gott. Und darum finden sich die Menschen, die Gottes Kinder geworden sind, in einer völlig veränderten Situation wieder. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Da dürfen wir uns niemals dran gewöhnen, ihr Lieben. Wir haben Frieden mit Gott. Das ist so unsagbar kostbar. Wir dürfen als Versöhnte im Haus des Vaters leben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Es ist das Letzte, was selbstverständlich wäre. Und wir leben jetzt in einer Sphäre, die uns bis dahin völlig unzugänglich war. Das sagt Paulus im nächsten Vers 2. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir jetzt stehen. Das ist enorm. Wir leben jetzt, sagt Paulus, in einer Sphäre, in einer Wirklichkeit, an die wir davor niemals rankamen. Das war ein Level, das wir nie erreichten. Verstehen Sie, in Römer 3 meint Gnade Gottes Haltung uns gegenüber, Gottes Güte, Gottes Erbarmen. Und hier bezeichnet Paulus mit Gnade gewissermaßen den Lebensraum, in den Gott uns hineinholt, wenn ich das mit einem Bild sagen darf, das Sauerstoffzelt, in dem wir als Christen jetzt leben dürfen. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben, also wenn wir uns an Jesus hängen, zu dieser Gnade, in der wir jetzt stehen. Das ist groß. Unter diesem Sauerstoffzelt im Lebensraum der Gnade können wir jetzt wieder befreit aufatmen. Er hat uns reingezogen in diese Gnade. Wir leben in einer völlig neuen Wirklichkeit, die vorher völlig verschlossen war für uns. Und wir können im Sauerstoffzelt befreit aufatmen. Wir haben jetzt ein ruhiges Gewissen, weil die Schuldfrage geklärt ist. Wir können zielgerichtet leben, weil die Sinnfrage geklärt ist. Wir wissen, wofür wir uns reinhängen sollen. Wir wissen, wofür wir unser Leben investieren sollen. Wir wissen, was das große Ziel ist. Nicht, dass wir einfach nur so ein bürgerliches Durchschnittsleben vor uns hindaddeln, sondern wir wissen, dass wir unserem Herrn dienen dürfen und sollen. Mit all unserer Kraft und all unserer Hingabe und all unserer Leidenschaft, weil die Sinnfrage geklärt ist. Wir leben geborgen, weil wir ein Zuhause haben. Verstehen Sie, das ist die Luxusausstattung der Christen. Wir haben Zugang zu dieser Gnade im Glauben, ein völlig neues Leben. Uns stehen jetzt plötzlich, nachdem wir gerechtfertigt worden sind, Türen offen, die bis dahin für uns verriegelt und verrammelt waren. Wir gehören jetzt zu einer gehobenen Gesellschaft, die wir bis dahin nur aus weiter Entfernung beäugen konnten, so wie die Stars auf dem roten Teppich in Hollywood. Das war ganz, ganz fern, unerreichbar. Und jetzt ist es Wirklichkeit geworden für uns, die wir zu Jesus gehören. Verstehen Sie, das ist die Luxusausstattung der Gotteskinder. Und Sie sollten sich fragen, kann ich darüber staunen? Berührt das mein Herz? Und wenn nicht, dann sollte ich mich fragen, warum berührt es mein Herz nicht? Und Paulus beschreibt dieses Privileg mit einem auffälligen Wort. Er sagt, wir haben Zugang. Zugang steht da, prosagoge im Griechischen. Das hat zwei Aspekte. Es bedeutet einmal Zugang, jemand führt mich in das Audienzzimmer eines Königs hinein. Das hat etwas Offizielles, etwas Besonderes. Jemand verschafft mir den Zugang. Er führt mich im Palast in das Audienzzimmer eines Königs. Aber, und das ist der Unterschied zu einer normalen Audienz, dieser Zugang besteht nicht nur für einen kurzen Moment, sondern dieser Zugang steht ständig offen. Das ist hier gemeint mit diesem Wort. Ich darf da raus und reingehen, so oft ich will. Ich habe freien Zugang. Das ist gemeint. Zu dieser Gnade habe ich freien Zugang beständig. Ich darf darin leben. Wien zum Beispiel hat ein hervorragendes U-Bahn-System. Und wenn Sie in Wien mit der U-Bahn fahren wollen, morgens müssen Sie sich entscheiden. Nehme ich einen Einzelfahrschein für 2,20, dann darf ich eine Tour machen, immer in dieselbe Richtung. Darf umsteigen, aber nur eine Grundrichtung einmal. Oder ich kann ein 24-Stunden-Ticket buchen. Das ist etwas teurer. Aber mit diesem 24-Stunden-Ticket kann ich jederzeit in alle Richtungen mit allen Bahnen fahren, jederzeit in jede Richtung umsteigen, jederzeit Zugang zu allen Bahnen und Türen. Das ist hier gemeint. Alle Bahnen stehen immer offen. 24 Stunden durchgängig. Ich kann das gesamte Streckennetz Wiens in jeder Sekunde, wie ich es brauche und will, nutzen. Das ist gemeint. Das ist mit dem Wort Zugang gemeint. Immer offen. Und das will Paulus sagen. Du darfst in jeder Sekunde 24 Stunden am Tag unter dem Schutz des Sauerstoffzeltes leben. Hast Zugang zu dieser Gnade. Zugang zu diesem Leben Gottes. Zugang zu dieser Vergebung. Zugang zu diesem Schutz. Zugang zu dieser Freude. Zugang zu dieser Familie. Die familiäre Gemeinschaft mit dem heiligen Gott ist jetzt dein Zuhause. Und Paulus bekräftigt diese Sicherheit, die wir haben, noch mit einem weiteren Wort. Er sagt, hier zählt wirklich jedes Wort. Er sagt, wir haben Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. In der wir stehen. Das heißt nicht zu dieser Gnade, an der wir mal kurz nippen dürfen. Oder Zugang zu dieser Gnade, über die wir mal kurz drüber laufen. Bei der wir mal kurz dran vorbeikommen. Sondern wir haben Zugang zu dieser Gnade im Glauben, in der wir stehen und stehen bleiben. So ist das gemeint. Da steht grammatikalisch perfekt. Und damit ist gemeint, in der wir jetzt und weiterhin feststehen. So ist das gemeint. Nichts Vorübergehendes. Das heißt, da bleiben wir jetzt stehen. Das wird kontinuierlich so sein und bleiben. Es wird uns da niemand mehr vertreiben. Dieses Stehen in der Gnade ist unzerstörbar. So meint Paulus das hier. Und vergleichen Sie das mal mit dieser postmodernen Unsicherheit. Alles ständig in Bewegung. Heute bist du so, aber ob du das morgen noch glaubst, ob das morgen noch hält, lebe in den Tag. Aber alles ist ständig in Bewegung. Du weißt, das ist alles dynamisch. Was heute war, ist, muss morgen schon lange nicht mehr wahr sein. Kennen wir doch. Welche Unsicherheit. Welche Ungewissheit, die dann noch als Freiheit verbrämt wird. Welche Angst, die auch damit verbunden ist. Und Paulus sagt, nein. 24-Stunden-Ticket. Wir haben Zugang zu dieser Gnade durch den Glauben an Jesus, in der wir stehen. Und niemand kann uns da rausrütteln und wegschicken. Nicht wir. Nicht wir haben Unsicherheit. Wir dürfen darin stehen. Paulus sagt, das ist jetzt dein Leben, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist jetzt dein Privileg. Das ist die aktuelle Luxusausstattung des Christen. Frieden mit Gott, beständiger Zugang zur Gnade, Leben im Haus des Vaters. Und Sie haben wahrscheinlich schon bemerkt, was der Grundton dieser Verse ist. Der Grundton dieser Verse ist Gewissheit. Wir haben Frieden mit Gott. Wir stehen in der Gnade. Und das ist noch längst nicht alles. Wir werden noch zu Vers 5 kommen. Da sagt Paulus, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Da steht schon wieder perfekt. Das ist ein Besitz. Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Die darf uns jetzt gehören. Unvorstellbar. Nämlich durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wenn Sie so sehen, wie Paulus hier argumentiert, dann sehen Sie, dass bei Paulus wie immer differenzierte Argumentation und persönliches Ergriffensein ineinander verwoben sind. Paulus kann über diese großartigen Zusammenhänge nicht reden und predigen, ohne davon gepackt zu werden, weil es so groß ist, so schön ist, so neu ist, so verändernd ist, so bewegend ist. Lassen wir uns doch von ihm da hinein mitnehmen. Also die aktuelle Luxusausstattung. Bist du Christ, hast du eine aktuelle Luxusausstattung für deinen Lebensweg. Schon allein dafür wird es sich lohnen, Christ zu werden. Aber dann kommt das Zweite. Paulus sagt, für die Zukunft, da wartet noch viel mehr auf uns. Viel mehr. Und das geht im zweiten Teil von Vers 2 los. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Er sagt, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und das ist nun zweitens die zukünftige Luxusperspektive der Gotteskinder. Paulus sagt das im Ton des Triumphes. Wir rühmen uns, wir geben damit an, im besten Sinne des Wortes. Wir jubilieren darüber, wir jauchzen, wir schreien das in die Welt hinaus. Wir schreiben das auf Plakate, wir propagieren das mit allen in allen Kanälen, die wir haben. Wir freuen uns daran. Das ist mit Rühmen gemeint. Schauen Sie, wie viel Jammern und Schwarzmalerei und Verzagtheit gibt es auch unter Christen im Hinblick auf die Zukunft. Ja, es ist wichtig, dass man sich auch mit den Nöten auseinandersetzt und mit den Gefahren, die drohen. Aber in welcher Haltung, bitteschön? Oh, was da auf uns zukommt. Und wie schrecklich das noch alles wird. Und wenn ich da an meine Enkel denke und so. Verstehen Sie? Das ist ja gut gemeint. Und das zeugt einerseits auch von einer gewissen Wachsamkeit. Aber Paulus sieht das alles auch. Paulus wusste genau, was alles kommen würde. Und Paulus ist ja selbst am Ende im Knast gelandet. Und trotzdem ist sein Blick auf die Zukunft ein völlig anderer. Paulus schlägt einen völlig anderen Ton an. Er sagt, wir rühmen uns. Ha! Wir freuen uns. Wir gehen dankbar und zuversichtlich und erwartungsvoll in die Zukunft. Wir freuen uns wie Kinder auf Weihnachten. Worauf könnte man sich mehr freuen oder wie könnte man sich mehr freuen als wie Kinder auf Weihnachten? Warum? weil wir eine Luxusperspektive für die Zukunft haben. Eine Luxusperspektive. Und jetzt müssen wir noch klären, worin besteht die Luxusperspektive? Was erwartet uns? Womit können wir rechnen? Durch alle schwierigen Umstände hindurch. Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und er sagt in Vers 5 das Gleiche nochmal. Er sagt, diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und diese beiden Sätze, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit und diese Hoffnung wird nicht zu Schanden werden, das ist sozusagen das Grundgerüst dieser Verse. Die halten alles zusammen, diese beiden Sätze. Und wir werden, wenn wir dann in einiger Zeit das Finale dieses Abschnitts in Kapitel 8 erreichen, da werden wir hier noch oft zusammenkommen bis dahin, dann werden wir sehen, dass diese Hoffnung auch Kapitel 8 prägt. Wir rühmen uns. Das heißt nicht, schauen Sie, wir klammern uns mit letzter Kraft an die Hoffnung, an ein Strohhelmchen, sondern wir rühmen uns. Es ist keine vage Hoffnung, es ist keine zerbrechliche Hoffnung, sondern es ist eine völlig sichere Perspektive. Es ist eine völlig klare, sichere Perspektive. Warum? Weil Gottes Verheißung absolut zuverlässig ist. Und darum können wir mit voller Gewissheit von Folgendem ausgehen. Wir hoffen auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das ist der Gegenstand, das ist das Ziel unserer Hoffnung. Wir hoffen auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Die Herrlichkeit Gottes, die ist ja jetzt schon erkennbar. Die ist jetzt schon erkennbar an der Herrlichkeit der Schöpfung, trotz aller Gebrochenheit. Die Herrlichkeit Gottes, die ist jetzt schon erkennbar, wenn wir sehen, was unser Herr Jesus getan hat, die Wunder, die er getan hat, das Werk, das er am Kreuz von Golgatha verbracht hat, seine großartige Auferstehung, seine Rettung von Menschen. Da können wir schon ganz viel, schon jetzt von der Herrlichkeit unseres Herrn erkennen. Schon jetzt. Aber Paulus sagt, eines Tages wird der Vorhang fallen. Eines Tages wird der Vorhang fallen. Und dann werden wir Gottes Herrlichkeit erst in ihrer vollen Größe und Genialität erkennen können. Wir werden das an Jesus selbst erkennen können, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Markus 13. Er wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Das ist dann die vollkommene Herrlichkeit. Und dann wird Jesus unvorstellbar auch uns, seinen Jüngern, Anteil an seiner Herrlichkeit geben. Also wir selbst werden in einer Weise verherrlicht werden, ja, wie wir uns das jetzt noch gar nicht vorstellen können. In Römer 8 zum Beispiel sagt Paulus, Gott hat uns dazu vorherbestimmt, dass wir gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Überlegen Sie mal, was das heißt. Er wird uns in einer Hinsicht Jesus gleich machen. Wir werden nicht Jesus sein. Aber er wird uns Anteil geben an seiner Herrlichkeit. Überlegen Sie mal, was das bedeutet. Oder Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Da kommt noch viel mehr. Und wir wissen aber, sagt Johannes, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Unvorstellbar. Wir werden ihm in einer Hinsicht gleich sein, die wir jetzt noch nicht genau wissen, wie das sein wird. Aber wir werden teilhaben an seiner Herrlichkeit. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und es ist so bewegend, dass die Bibel sagt, natürlich durch den Sündenfall ist diese Ebenbildlichkeit, mit der Gott uns geschaffen hat, ganz schwer beschädigt worden, ganz schwer verzerrt worden, ganz schwer zerstört worden. Aber Gott wird diese Ebenbildlichkeit wiederherstellen. Das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, aber Gott wird es tun. Und darüber werden wir in Römer 8 noch sehr viel mehr lesen können. Ich sage das nur mal so als kleine Vorschattung. Römer 8, Vers 17, da sagt Paulus, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Und dann, damit wir mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir werden mit zur Herrlichkeit erhoben. Gott wird diese alte Gott-Ebenbildlichkeit, die ursprünglich in der perfekten Schöpfung mal da war, er wird die wiederherstellen. Und Römer 8, Vers 18 sagt er, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Da steht immer wieder dieses Wort Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Er wird uns Teilhabe geben an seiner Herrlichkeit. Und das ist die Hoffnung, das ist die Perspektive, auf die Paulus zugeht. Und schließlich wird die gesamte Schöpfung erneuert und das ganze Universum wird erfüllt werden von der Herrlichkeit Gottes. Das heißt nicht Allversöhnung. Das heißt nicht, dass Gott die Hölle abschafft. Und doch wird er seine ganze Schöpfung erneuern. Und Paulus schreibt, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Gott wird alles souverän unter seiner Kontrolle haben. Und er wird uns teilgeben an diese Herrlichkeit. Schauen Sie, das ist die Luxusperspektive der Kinder Gottes. Und das ist so real, dass Paulus sagt, Leute, das muss jetzt unser Denken prägen, damit wir uns nicht verlaufen, damit wir nicht kurzsichtig werden in dieser Welt, damit wir uns nicht verlieren in all unseren kleinen Zielen, die uns immer wieder den Blick für die Ewigkeit verstellen. Schauen Sie, wie ärmlich und wie kläglich und wie billig nimmt sich dagegen aus, was die Welt als Perspektive für die Zukunft zu bieten hat. Wenn wir bei der Bibel von der Luxusperspektive sprechen, könnten wir bei der Welt von der Billigperspektive sprechen. Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und die Werbeprospekte der Welt sagen, wir rühmen uns der Aussicht auf 15 Jahre längere Fitness. Typisch für diese verzweifelte Hoffnung ist folgende Werbung, die ich neulich in meinen Mails fand. Und das passte so schön zur Predigt, da habe ich mir das rauskopiert. Da heißt es, das ist die Billigperspektive der Zukunft, wessen man sich auch rühmen kann. Liebe Leser, wenn Sie an den Ruhestand denken, wovon träumen Sie da? Vom Seniorenplatz im Bus, der für Sie frei gemacht wird? Und den Sie häufig nur mit Mühe und Not erreichen, weil der Bus schon anfährt, bevor Sie Ihren Sitzplatz erreicht haben? Nach dem Motto, ist das Ihre Perspektive? Und dann weiter, ganz ehrlich, wer möchte schon einen Rollator vor sich herschieben, wenn er stattdessen mit 99 noch Bäume ausreißen kann? Fakt ist doch, jeder möchte alt werden, doch keiner möchte altern. Das ist der schlauste Satz in dieser Werbung. Jeder möchte alt werden, aber keiner möchte altern. Ja? Kurz, das Alter scheint uns als ein riesiger Albtraum, der uns gehörig Angst einjagt. Doch sind chronische Schmerzen im Alter wirklich unausweichlich? Und werden wir tatsächlich alle früher oder später vom Schicksal ereilt, uns immer weniger bewegen zu können? Bettlägerigkeit? Die Wissenschaft hat darauf eine klare Antwort. Ihr Körper kann bis ins hohe Alter leistungsfähig bleiben. Durch gezielte sportliche Reize ist es möglich, dem Muskelschwund entgegenzuwirken. Mit dem richtigen Training ist es möglich, dass Sie auch mit 75 Jahren kaum körperliche Einschränkungen zu befürchten haben. Und selbst im weiter fortgeschrittenen Alter lässt sich die altersbedingte Gebrechlichkeit minimieren oder gar vollständig verhindern. Bahadur Sherchan, Ihr leuchtendes Vorbild. Auch wenn Sie seinen Namen noch nie gehört haben, stimmt, habe ich wirklich noch nie gehört, ist es doch beeindruckend, was dieser Mann aus Nepal im Alter von 76 Jahren vollbracht hat. Er hat den Mount Everest erklommen, den Mount Everest, Großbuchstaben. Eine Aufgabe, an die viele Jungspunde in ihren 20ern und 30ern gescheitert sind. Das Schönste an dieser sportlichen Höchstleistung ist für mich, es gibt noch Hoffnung. Hoffnung auf ein Leben ohne Einschränkungen im Alter, maximale Lebensqualität, auch mit 70, 80, 99, ein Leben voll auf Kraft, Beweglichkeit und Energie. Sicherlich wünschen Sie sich das auch. Und ganz ehrlich, wer tut das nicht? Der erste Schritt in ein aktives Leben beginnt mit der Wahl des richtigen Trainingsprogramms. Dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen, denn leider gibt es unendlich viele Fitnessprogramme auf dem Markt, die schlichtweg unseriös sind. Und dann kommt das Bestellformular. Ja, dann kommt das Bestellformular. Das ist auch ein Rühmen einer zukünftigen Herrlichkeit. Was für eine hoffnungslose, was für eine hilflose, was für eine lächerliche Hoffnung. Verstehen Sie, ich bin auch für Fitness und ich bemühe mich auch zu joggen und meine Muskeln gut zu trainieren. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Aber das ist doch keine Zukunftsperspektive, ich bitte Sie. Was für eine lächerliche Hoffnung. Was für ein erbärmliches Rühmen. Ein paar Jährchen länger zum Mount Everest hochsteigen. Also, und jetzt vergleichen Sie das mal mit der Hoffnung von Paulus. Er sagt, wessen rühmen wir uns? Wir rühmen uns nicht vermehrter Fitness, sondern wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Was für ein Unterschied. Was ist Ihre Hoffnung? Was ist Ihre Lebensperspektive? Gegenüber dieser Hoffnung, die Paulus hat, verblasst alles andere, was wir an menschlichen Möglichkeiten aufbieten können. Anfang dieses Monats, Sie haben es vielleicht gehört, am 2. Oktober starb der Schuhfabrikant Heinz-Horst Deichmann mit 88 Jahren. Deichmann dirigierte einen weltweit aufgestellten Konzern, aber er machte immer deutlich, mein Leben soll Jesus dienen. Die Sächsische Zeitung beschrieb Deichmann als Schuhhändler, Milliardär und Missionar. So eine nette Kombination. Schuhhändler, Milliardär und Missionar. Vor 11 Jahren, 2003, und deshalb erzähle ich das, wurde Deichmann vom Manager-Magazin in die Hall of Fame aufgenommen. Da bekam er also eine besondere Ehrung für seine wirtschaftlichen Erfolge und seine unternehmerische Leistung. Und seine Dankesrede beschloss der Geehrte mit diesen Worten. Er sagte, er hat sich bei vielen Leuten bedankt und gesagt, darüber hinaus weiß ich mich jedoch dem in Dankbarkeit verpflichtet, der seine Jünger nach ihrer Rückkehr von einer erfolgreichen Missionsreise so begrüßte. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zitat Ende. So beendete Deichmann seine Rede vor diesem Ehrungs, Kollegium des Manager-Magazins. Ich freue mich nicht über meine Erfolge in erster Linie, wollte er damit sagen. Das Wichtigste ist nicht, was ich erreiche in diesem Leben, sondern was ist meine Zukunftsperspektive. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die Luxushoffnung der Gotteskinder. Aber halt, halt, Paulus, haben die Kritiker wahrscheinlich gerufen. Und das müssen wir jetzt zum Schluss noch klären. Halt, Paulus, das ist doch nur der eine Teil der Wirklichkeit. Du hast manipuliert. Du hast die dunklen Seiten einfach übergangen. Du hast den negativen Teil der Wirklichkeit einfach ausgeblendet. Du kannst doch nicht leugnen, Paulus, dass auch bei euch Christen nicht alles eitel Sonnenschein ist. Du kannst doch nicht leugnen, dass ihr gerade wegen eures Glaubens auch unendlich viele Probleme bekommt. Dein Loblied wird dir schon noch im Halse stecken bleiben. Und was sagt Paulus? Nee, im Gegenteil, ich leugne gar nichts. Vielmehr, Vers 3, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wir rühmen uns nicht nur der Hoffnung, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Und das tun wir nicht, weil wir selbst quälerisch sind, das tun wir nicht, weil wir Masochisten wären. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, warum? Ich werde euch sagen, warum. Ich sage euch, warum das so ist. Und dann kommt die Begründung und damit kommen wir auf die Ziellinie. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, Vers 3, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Paulus sagt, ja, Bedrängnisse sind da. Da steht im Griechischen das Wort Klipsis, das bedeutet Druck. Als wenn sie eine Olive auspressen, um daraus Olivenöl zu gewinnen. Das, dieser Druck ist gemeint. Und das ist in erster Linie der Druck, den wir vor allem wegen unseres Glaubens erfahren. Und am Ende des Neuen Testaments ist das dann fast ein Spezialbegriff, Trübsal, Druck, Klipsis, für die Leiden, die den Christen in der Endzeit erwarten. Aber jetzt auch schon. Und der Begriff meint in erster Linie Druck wegen unseres Zeugnisses für Jesus. Aber er kann auch alles andere leiden, das uns zugemutet wird, hier in unserem Leben einschließen. Ja, wir haben Bedrängnis. Aber wenn wir das im Vertrauen aus Gottes Hand nehmen, dann bewirkt diese Bedrängnis in unserem Leben etwas Gutes, nämlich Geduld. Hypomone steht da im Griechischen, dass wir ausharren, dass wir nicht aufgeben, dass wir drunter bleiben, dass wir sagen, ja, Herr, du hast deinen Weg. Ich verstehe es nicht und ich zittere und ich heule und ich leide wie ein Hund, aber du hast deinen Weg. Bedrängnis, die ich aus Gottes Hand nehme, bringt Geduld. Und wir müssen einfach wissen, Nachfolge Jesu ist kein Sprint, ist kein 100-Meter-Rennen, sondern ist ein Marathon. Wir müssen die lange Strecke gehen. Das ist Nachfolge Jesu Christi. Und da brauchen wir Geduld und Durchhaltevermögen. Und wissen Sie, in unserer Gesellschaft ist es eine seltene Tugend, Geduld durchzuhalten, zu verzichten, zu warten. Das ist in unserem Umfeld nichts, was man normalerweise lernen würde. Aber Jesus dürfen wir das neu lernen. Bedrängnis bringt Geduld. Und wenn wir uns Gottes Erziehung fügen, wenn wir uns gegen Gottes Weg mit uns nicht auflehnen, so schwer das manchmal ist und das geschieht unsererseits manchmal mit Tränen und mit Zittern und mit 100 Fragezeichen und wir haben vieles nicht in der Hand. Aber wenn wir sagen, Herr, du weißt und du weißt, wie schwer mir das jetzt fällt, aber ich will dir vertrauen und halte mich fest und ich weiß, dass du es gut meinst, dann produziert die Geduld das Dritte, nämlich Bewährung. Und Bewährung, das ist der Ausdruck für einen gereiften Charakter. Das ist hier eigentlich gemeint. Wörtlich kann man übersetzen, ein getesteter Charakter. Das meint Bewährung. Ein getesteter Charakter, gereift unter der Erziehung durch die Liebe Gottes. Bedrängnis bringt Geduld. Geduld bringt einen getesteten, einen gereiften Charakter. Und in dem ganzen Prozess hält Jesus seine Leute ja fest. Er hat gesagt, niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Und er hat auch gesagt, dass er uns nicht mehr fordern wird, als wir aushalten. Das hat er auch versprochen. Und so steht am Ende dann die gestärkte Hoffnung. Denn wenn wir diesen ganzen Zirkel der Bedrängnis, der Geduld, der Bewährung an seiner Hand durchlaufen, dann wird am Ende die Hoffnung nicht schwächer, sondern stärker. Das ist Gottes Erziehungsweg mit uns. Das ist sozusagen der Zirkel von der Bedrängnis zu hoffen. Dann wird die Hoffnung stärker und dann geht es irgendwann in die nächste Bedrängnis rein. Wir lernen wieder Geduld und der Charakter wird getestet und reift und die Hoffnung ist gestärkt. Und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, wir durchlaufen diesen Zirkel an der Hand unseres Herrn. Wir gehen da nicht mit stolz geschwellter Brust und auf eigene Kraft rein und wieder raus, sondern wir klammern uns an ihn und er zieht uns da durch und er hält uns fest. Und wissen Sie, mit der Hoffnung verhält es sich wie mit einem Muskel, wo wir heute schon beim Muskeltraining waren. Also je öfter man einen Muskel anspannt und belastet, umso stärker wird er. Und je mehr die Hoffnung erprobt und bewährt wird, umso stärker wird sie. Mit der Hoffnung ist es wie mit einem Muskel. Sie wird trainiert auf diese Weise, sagt Paulus. Und wenn ich weiß, da hat er mich durchgetragen und dort hat er mir geholfen und da hat er mich gehalten, dann weiß ich genau, er wird es auch wieder tun. Und deshalb, sagt Paulus, können sogar der Druck und das Leid die Luxusperspektive der Kinder Gottes nicht zerstören oder auch nur eintrüben oder auch nur in Zweifel ziehen. Denn diese Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die wie ein Muskel unter Belastung wächst, die lässt nicht zuschanden werden. Das steht hier am Ende. Die geht nicht kaputt, heißt das. Die Hoffnung wird nicht zuschanden werden oder lässt nicht zuschanden werden. Das heißt, die Hoffnung scheitert nicht. Die Hoffnung scheitert nicht. Die Hoffnung, die Jesus uns schenkt, ist unzerstörbar. Sie kann nicht kaputt gehen. Sie lässt nicht zuschanden werden. Ja, wir können emotional ins Schlingern kommen. Das kennen wir doch alle. Wir können schon mal eine Bauchlandung emotional hinlegen. Wir können manchmal an uns selbst verzweifeln. Wir können manchmal ganz schön ins Schlingern kommen. Aber nicht die Hoffnung, die Jesus uns festhält. Nicht er. Nicht seine Hand. Die Eltern hatten sich viel Sorgen gemacht um ihre erwachsene Tochter. Sie war aufgewachsen in einer gläubigen Familie. Dann war sie ausgebrochen. Schwieriges Freundschaftsumfeld. Männergeschichten. Und dann war sie etwa 10 Jahre weg. 10 Jahre weg vom Glauben, von der Gemeinde, weit weg von hier. Und die Eltern haben gebetet und die Gemeinde hat gebetet. Und dann vor etwa 1,5 Jahren hat die Tochter zurückgefunden. Und sie hat Buße getan über ihre Sünde und sie hat in einem Hauskreis Zeugnis davon gegeben und hat die jungen Mädchen gewarnt. Befreundet euch nicht mit ungläubigen Jungs. Haltet euch an das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Es sind falsche Wege, es sind schmerzliche Wege, die wir gehen, wenn wir sie ohne Jesus gehen. Und dann nach 1,5 Jahren ist sie wieder zurückgegangen in ihr altes Leben. In ihren alten Freundeskreis, hat dort wieder einen Mann kennengelernt, ist mit ihm zusammengezogen. Alles von vorn los. Der Vater sagte mir, es war ein schlimmer Schlag für uns und für alle, die sich so mit uns gefreut hatten. Aber ich werde nicht vergessen, was er danach sagte. Aber wir beten weiter für sie. Und wenn es nochmal 10 Jahre dauern sollte, macht nichts. Wir geben sie nicht auf. Wir vertrauen sie dem Herrn an. Er wird sie zurückbringen. Und wenn wir nochmal 10 Jahre beten sollten, wir geben nicht auf. Die Hoffnung wird nicht zuschanden. Verstehen Sie, es kommt der Tag, da wird die Hoffnung dann endgültig abgelöst und endgültig verschlungen werden von der zukünftigen Herrlichkeit. Und bis dahin stehen wir hier im geistlichen Kampf. Aber wir dürfen wissen, die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Und am Ende bleibt die Frage, Paulus, warum bist du da so sicher? Paulus, du bist doch auch an deine Grenzen gekommen. Paulus, du hast doch auch kurz vor deiner Mordung im Gefängnis gesessen und geschrieben, dass sie fast alle verlassen hätten. Paulus, du hast es doch auch erlebt. Du hast so viele Enttäuschungen erlebt. Und Paulus, du weißt doch, wie angreifbar wir erst sind. Und wie klein oft unser Mut zusammenschrumpft auf Erbsengröße. Warum bist du so sicher, dass die Hoffnung der Gotteskinder nicht zuschanden wird? Und Paulus sagt, sieh, das ist meine Antwort. Das ist meine Begründung. Am Ende von Vers 5, da kommt ein dickes Denn. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Warum? Jetzt kommt der Grund zum Schluss. Denn, das ist der Grund. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben hat. Und die Liebe Gottes, das meint die Liebe, die Gott zu uns hat. Also das ist Genitivus Subjektivus für die Grammatiker. Das ist die Liebe, die Gott uns gegenüber hat. Das ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, die Hoffnung, die dich durchträgt, du, die beruht nicht auf deiner Stärke. Die Hoffnung, die dich durchträgt, die beruht nicht auf deinem Glauben. Die Hoffnung, die dich durchträgt, die hängt nicht an irgendeiner Sache, die du schaffen müsstest oder du leisten müsstest. Nein, wir könnten das doch gar nicht. Sondern diese übernatürliche Hoffnung, das ist eine übernatürliche Hoffnung, von der Paulus hier redet. Diese übernatürliche Hoffnung garantiert dir der allmächtige Gott höchstpersönlich. Und das ist der Grund dafür, dass die Hoffnung nicht kaputt gehen kann. Denn die Liebe Gottes zu dir, zu seinem Kind, ist ausgegossen in dein Herz. Das ist der Grund. Und darum kannst du nicht scheitern. Käme es auf dich an und auf deine Stärke und auf dein Durchhaltevermögen, dann müssten wir scheitern. Aber nicht so. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist dieselbe Liebe, die er dir am Kreuz von Golgatha gezeigt hat. Das ist dieselbe Liebe, die er dir bewiesen hat, als er sein Blut für dich vergossen hat, um für deine Schuld zu bezahlen, damit du mit deiner Sünde von Gott nicht gerichtet und in die Hölle geworfen werden müsstest. Diese Liebe ist es, mit der er alles für dich gegeben hat. Und diese Liebe, die er am Kreuz in der Geschichte objektiv bewiesen hat, diese Liebe hat er jetzt persönlich in dein Herz hineingegossen. Und deshalb darfst du ganz sicher sein, dass er dich von Herzen lieb hat. Du darfst ganz sicher sein, dass er dich von Herzen lieb hat. Und Paulus verwendet bewusst dieses Wort ausgegossen, ausgeschüttet. Paulus sagt nicht, die Liebe Gottes ist tröpfchenweise eingeflößt in unser Herz mit so einer kleinen Spritze. Die Liebe ist gewissermaßen in homöopathischer Verdünnung sparsamst zugeteilt in unsere Herzen. St. Paulus sagt, sie ist überschäumend ausgeschüttet. Volle Ladung in dein Herz. Und du darfst den Herrn bitten, dass er dir das immer wieder klar macht und vergewissert. Wir werden nächstes Mal noch drüber sprechen. Dass du zu ihm betest, dass du in seinem Wort liest und dass du ihn bittest, dass du diese Liebe noch viel deutlicher erkennst. Und wir werden nächstes Mal sehen, nächsten Sonntag, woran wir diese Liebe noch erkennen können. Aber halt das jetzt fest, Gottes Liebe, die er in dein Herz geschüttet hat, das ist eine aktive Liebe und sie bewirkt dann, dass umgekehrt auch deine Liebe zu ihm wächst. Und deswegen ist die erste Frucht des Geistes, die Paulus in Galater 5, Vers 22 nennt, was? Liebe. Gottes Liebe, die er in dein Herz schüttet, in voller Ladung schüttet, ist so stark und so wirksam, dass sie auch in dir, in deinem Herzen diese Liebe zu Gott wachsen lässt. Und diese Liebe zu deinem Herrn wird dann auch sich auswirken als Liebe zu denen, die zu seiner Familie gehören und als Liebe zu der ganzen Welt, die Liebe Gottes so dringend braucht. Aber es beginnt mit seiner Liebe und die hat er ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist, der dir gegeben wurde, als du gerechtfertigt wurdest, als du Kind Gottes wurdest, als du zur Bekehrung kamst, als du Christ wurdest. Und damit hält er dich jetzt fest und damit sorgt er dafür, dass deine Hoffnung nicht scheitert. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Alles. Eine Luxusausstattung jetzt und eine Luxusperspektive für die Zukunft. Und er hat das alles für uns zusammengebunden in einer Person, in einem Namen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In Jesus haben wir alles. Hast du Jesus, hast du alles. Anfang des Jahres hatte Heinz-Horst Deichmann ein letztes Mal auf der Jahrestagung seines Konzerns gesprochen. Vielleicht hat er schon geahnt, dass sein Weg langsam zu Ende gehen würde. Er hat nochmal Rückblick auf sein Leben gehalten. Und dann hat er gewissermaßen seinen Rechenschaftsbericht vor seinem Konzern geschlossen mit dem Zitat eines Theologen, in dem der Schuhkönig sein eigenes Leben und Streben zutreffend beschrieben fand. Er sagt, ich will das kleiden in das Zitat eines Theologen. Der hat Folgendes gesagt, und das gilt auch für mich, sagt Deichmann. Das letzte Wort, das ich zu sagen habe, ist nicht ein Begriff wie Gnade, sondern ist ein Name, Jesus Christus. Er ist die Gnade und er ist das Letzte, jenseits von Welt und Kirche und auch von Theologie. Aber dort ist auch für mich der Antrieb zur Arbeit, zum Kampf, auch der Antrieb zur Gemeinschaft, zu Mitmenschen. Dort bei Jesus ist alles, was ich in meinem Leben in Schwachheit und Torheit probiert habe. Aber dort ist's. Bei Jesus ist's. Und Paulus hätte das ganz ähnlich sagen können wie Deichmann. Wenn ich die gesamte Luxusausstattung jetzt und Luxusperspektive für die Zukunft in einem einzigen Wort zusammenfassen sollte, würde Paulus sagen, dann ist es dieser eine Name. Dort ist's, Jesus Christus. Und genau das ist die Botschaft, ihr Lieben, die uns auch das Abendmahl heute wieder zuruft, dass wir dann miteinander feiern werden, dass der Herr Jesus für uns eingesetzt hat. Das Abendmahl gehört auch zur Luxusausstattung der Christen für den Weg. Da hat Gott uns diese sichtbaren Zeichen geschenkt, um unsere Hoffnung immer mehr zu nähren und zu stärken. Er hat uns diese sichtbaren Zeichen geschenkt, um unser Vertrauen in die Liebe des heiligen Gottes, der seinen eigenen Sohn ans Kreuz gegeben hat, zu stärken, um unsere Gewissheit zu stärken, dass alles gut wird. Und darum hat Jesus gesagt, so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dann wird alle Hoffnung zur Herrlichkeit. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass es wahr ist. dass du uns jetzt diese Hoffnung geschenkt hast und dass du mit deiner Liebe in unseren Herzen dafür sorgst, dass sie nicht zuschanden wird. Herr, du weißt, wie oft wir uns klein und in die Ecke gedrängt fühlen und hilflos und ängstlich. Aber danke, dass das nicht die ganze Wahrheit unseres Lebens ist, sondern dass du uns hier in Römer 5 sagst, das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Wir dürfen im Machtbereich deiner Gnade leben, Zugang haben, unter deinem Sauerstoffzelt frei atmen, Frieden haben mit dir, Herr, und diese große Perspektive der zukünftigen Herrlichkeit. Hab Dank dafür, Herr, und lass es immer wieder geschehen, dass durch all die verhangenen Türen, durch all die zugestellten Wege, die unseren Blick verengen wollen, dass dahindurch wir immer wieder erkennen können, was du für uns bereithältst. Dass deine Offenbarung ganz hell in unser Leben hineinleuchtet, Herr. Und dass wir so Tag für Tag mit dir weitergehen dürfen, bis wir ganz bei dir zu Hause sind. Herr, dessen wollen wir uns rühmen. Wir wollen uns deiner rühmen. Und wir wollen dir alle Ehre geben. Amen.